Wer heilt, der hat Recht. Ein Satz, mit dem sich gerne die sogenannte sanfte Medizin, die Homöopathie, rechtfertigt. Doch ist das wirklich überzeugend?
Bei der Homöopathie wissen wir ja, dass sie nicht heilt. Wenn wir gucken, kann sie nachweisen, dass sie heilt, dann tut sie das nicht.
Sagt die Ärztin Nathalie Grams. Ist die Homöopathie also nur eine Scheintherapie, ein Placebo-Effekt? Das ist gleich eines unserer Themen. Außerdem machen wir einen Praxistest, um herauszufinden, ob das europäische Satellitennavigationssystem schon einsatzbereit ist. Und wir stellen Ihnen einen preisgekrönten Mathematiker vor, der die Politik in Frankreich aufmischen will. Das und mehr jetzt in die Kuh. Durch die Sendung begleitet Sie Martin Schramm. Viele Ärzte und Patienten sind Fans der sogenannten sanften Medizin. Sie setzen auf Homöopathie, auf sogenannte Globuli, Zuckerkügelchen mit Zusätzen, die so stark verdünnt sind, dass sie eigentlich gar nicht wirken können, sagen Wissenschaftler und sprechen gerne mal von Humbug. Die Anhänger der Homöopathie sehen das naturgemäß anders, sehen sich als Alternative und Ergänzung zur sogenannten Schulmedizin. Und sie diskutieren ihre Ansätze auch jährlich auf einem großen homöopathischen Weltkongress. Der findet diesmal in Leipzig statt. Heike Endig.
Wer begreift schon Homöopathie? Cornelia Bajic ist Allgemeinmedizinerin und Vorsitzende des Zentralvereins homöopathischer Ärzte. Selbst sie hebt abwehrend die Hände.
Das ist das schwer Verständliche an der Homöopathie. Also nicht nur das Verdünnen, sondern auch das Verschütteln scheint ein wichtiger Faktor zu sein. So dass am Ende sehr hohe Potenzen, wo tatsächlich kein Molekül der Ursubstanz mehr drin ist, sehr wirksam sind. Das ist ein Phänomen. Wir können es auch nicht erklären. Aber wir sind guter Hoffnung, dass die Grundlagenforschung uns da irgendwann eine Antwort gibt.
Wie einen Schlag gegen den Intellekt empfindet das der Leipziger Allgemeinarzt Thomas Lipp. Seine Praxis ist Lehramtspraxis der Universität Leipzig. Aus seiner Sicht habe die Homöopathie keinen wissenschaftlichen Anspruch. Er kennt keine Studie, die die Wirksamkeit der Homöopathie annähernd nachweist.
Ich leugne in keiner Weise, dass die Homöopathie so manchen Patienten hilft. Verwerflich wird die Homöopathie für mich dann, wo der Patient wirklich krank ist. Also wo er wirklich Medikamente braucht. Wenn dort Patienten zu lange aus dem schulmedizinischen Bereich weggehalten werden, dann wird es problematisch. Also das Wirkprinzip halte ich suspekt für eine Homöopathie mit diesen endlosen Verdünnungen, die zum Teil eine höhere Verdünnung darstellen, als es Atome im Weltall gibt. Also das hat auch teilweise etwas Absurdes, sprich Esoterisches.
Beim Homöopathischen Weltärztekongress, der derzeit in Leipzig läuft, werden solche strittigen Themen behandelt. So gibt es Vorträge über homöopathische Behandlungen in der Krebstherapie, etwa bei palliativ-onkologischen Notfällen, bei fortgeschrittenen Tumorleiden oder es gibt Vorträge über die Möglichkeiten der Homöopathie bei Epidemien. Esoterik, Scharlatanerie, manchmal mit tödlichem Ausgang, so sehen es viele Wissenschaftler. Trotzdem hat sich diese Ärztin aus Berlin dafür entschieden, ganz bewusst Homöopathie in ihre Praxis zu integrieren.
Weil ich eben gesehen habe, dass meine Behandlungsergebnisse vor allen Dingen bei den chronischen Krankheiten nicht die waren, die ich mir eigentlich erhofft hatte von der Schulmedizin. Und bei allen Patienten, bei denen ich keine guten Behandlungserfolge sehe, wende ich die Homöopathie mit sehr großem Erfolg an. Zum Beispiel hatte ich eine Patientin, die hatte eine schwere Borreliose. Ich kam mit nichts zurecht und ich habe die homöopathisch behandelt und die sehe ich jetzt einmal im Jahr. Dann kriegt sie ihr Mittel nochmal aufgefrischt, ne? Und dadurch werden eben die Selbstheilungskräfte stimuliert.
Ja, sagt Allgemeinarzt Thomas Lipp, aber es funktioniere doch vor allem deswegen, weil jemand Zeit habe für den Patienten.
Dass die Selbstheilungskräfte aktiviert werden, das ist ja per se erstmal nichts Schlechtes. Wenn wir Schulmediziner die gleiche Chance hätten, uns so intensiv um den Patienten zu kümmern, dann würden wir gleich bessere Ergebnisse erreichen. Also sehr viel läuft in der Homöopathie über die Zuwendungszeit des Patienten.
Homöopathische Zuwendungszeit, die von 2/3 aller Krankenkassen bezahlt wird. Davon kann die konventionelle, die Schulmedizin wahrscheinlich tatsächlich nur träumen. Dass sich der homöopathische Arzt am Anfang so lange mit dem Patienten beschäftige, habe einen ganz bestimmten Grund, sagt Sigrid Kruse, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin am Haunerschen Kinderhospital der Universität München. Seit über 20 Jahren etabliert sie dort, zusätzlich zur konventionellen Medizin, homöopathische Heilmethoden.
Bei chronischen Krankheiten brauchen wir eine große Anamnese, ein, zwei Stunden. Stunden. Wir reden nicht einfach nur nett mit den Patienten, sondern wir wollen alles genau wissen, um dann genau die richtige Arznei zu finden. Und wenn wir dann diese Methode zusätzlich einsetzen können, wo die konventionelle Therapie an ihre Grenzen kommt. Und für mich bedeutet die Homöopathie eine Erweiterung unserer Therapiemöglichkeiten und ist Teil der modernen Medizin.
Auch wenn die Homöopathie wissenschaftlich nicht erklärbar sei, Cornelia Bajic, die Chefin des Zentralvereins Homöopathische Ärzte, plädiert für einen Schulterschluss von konventioneller und komplementärer Medizin.
Dass die Menschheit immer glaubt, wo sie ist, da ist sie auf dem letzten Stand. Aber wenn man natürlich die Hunderte von Jahren zurückguckt, haben die das immer geglaubt. Und man muss natürlich denken, es kommen nach uns auch noch ein paar hundert Jahre. Und dass da vielleicht noch ganz neue Erkenntnisse kommen, also da bin ich sicher.
Zum heutigen Zeitpunkt lässt sich so viel sagen. Wissenschaftlich belegt ist der Nutzen der Homöopathie nicht. Sie wirkt wohl vor allem auch, weil viele Menschen daran glauben.
Von einem Schulterschluss ist auf dem Kongress in Leipzig also die Rede, von Dialog zwischen Medizinern und Homöopathen. Doch kann das wirklich gelingen? Für Forscher steht fest, in Studien sieht man zwischen Globuli und irgendwelchen Scheinmedikamenten keine Unterschiede. Sprich, auch die Homöopathie ist offenbar nur eine Scheintherapie, ein Placebo-Effekt, aber kein Effekt der Globuli selbst. So sieht das auch die Ärztin Nathalie Grams. Sie war früher selbst homöopathische Ärztin und hat sich dann davon verabschiedet. Von ihr wollte ich wissen, wie sie sich erklärt, dass den meisten Anhängern der Homöopathie solche Studien offenbar egal sind. Und darauf verweisen, dass sich viele Patienten doch besser fühlen.
Also ich habe früher mich als Homöopathin auch immer auf den pragmatischen Standpunkt zurückgezogen. Ich sehe ja jeden Tag in der Praxis, dass es funktioniert und dem Patienten geht es ja besser. Also muss ich doch gar nicht wissen, wie das wirkt und Studien und so weiter, das braucht es doch gar nicht. Aber das Problem ist, wir befinden uns ja in der Medizin. Und Medizin ist einfach kein Glaubenssystem und auch kein Zufallssystem, sondern da geht es ja um Wissenschaft und tatsächlich darum herauszufinden, was hilft Patienten denn nachweislich. Und wenn man jetzt eben diese Studien macht und sieht, es ist nur eine Scheintherapie, fand ich es selbst unredlich, das weiter als Arzneitherapie anzubieten. Es gibt aber trotzdem sehr, sehr gute Erklärungen, warum es Patienten unter homöopathischer Behandlung besser gehen kann. Und die bestreitet auch kein Kritiker. Das ist zum Beispiel, das ist ein bisschen banal, aber leider genauso wahr, die vergangene Zeit. Wenn man einfach Beschwerden hat und man geht zum Homöopathen und nach 6 Wochen kommt man wieder, dann hat sich ganz bestimmt irgendwas verändert und ganz häufig natürlich auch zum Positiven. Das ist ja auch super und jedem Patienten, den es dadurch besser geht, wunderbar. Aber das jetzt der Homöopathie als Arzneitherapie zuzuschreiben, ist falsch.
Gut, da sind wir vielleicht auch schon an einem entscheidenden Punkt, nämlich wo hat denn auch die Schulmedizin versagt? Sprich, wo ist da vielleicht eine Lücke, die die Homöopathie scheinbar füllt? Sie haben es jetzt benannt, Zeit für den Patienten, die sprechende Medizin.
Absolut. Das ist wirklich ein Problem an der Medizin, die ja wirklich zu einer Expertenmedizin, Apparatemedizin und zeitknappen Medizin verkommen ist, muss man fast schon sagen. Und damit natürlich auch die Patienten in die Hände von alternativen, aber leider unseriösen anderen Methoden treibt. Und da habe ich großes Verständnis für alle Patienten, die sagen, die Medizin tut mir nicht gut, selbst wenn sie wissenschaftlich nachweisen kann, dass sie mir hilft. Der Umgang ist einfach unter aller Kanone und ich wünsche mir da eine Alternative. Und ich finde, da müssen wir genauso kritisch auf die Medizin gucken und sagen, da könnt ihr an der Homöopathie wirklich ein Scheibchen euch abschneiden.
Das Ganze hat ja auch noch einen finanziellen Aspekt. Die Kassen zahlen diese Behandlungen. Ist das vielleicht auch ein Anreiz für Ärzte, sozusagen sich auf diese Schiene zu setzen?
Ja, sicherlich. Wenn ich an meine Zeit als Homöopathin zurückdenke, ich konnte mir dort sehr lange Zeit nehmen für intensive Gespräche mit Patienten, konnte das auch entsprechend gut abrechnen. Und Gesprächsziffern oder Zeitziffern gibt es in der Medizin ja sonst gar nicht. Und insofern kann ich ärztliche Kollegen verstehen, die sagen, ja, ich glaube zwar nicht wirklich an die Homöopathie, aber ich kann dann wenigstens mich mal mit den Patienten auseinandersetzen, dass die das dann auch anbieten und über die Kasse abrechnen.
Wenn wir das mal nochmal zusammenfassen, beziehungsweise auch nochmal vielleicht in die Politik gucken und am Ende schauen, was wünschen Sie sich eigentlich auch in dieser Debatte? Es gibt da ja interessante Stimmen, zum Beispiel auch die Gesundheitsministerin von NRW, die Steffens, die sagt, naja, diese Studien, die interessieren Sie auch nicht wirklich. Entscheidend ist, was die Leute wollen. Was wünschen Sie sich von der Politik im Umgang mit, ja, mit diesen Gräben, die wir ja jetzt da auch schon benannt hatten?
Ja, ich denke, das ist ganz fatal, was die Frau Steffens da gesagt hat, weil sie hat damit eigentlich eine Absage an Fakten und belegbaren Tatsachen getätigt. Und das, finde ich, ist für die Politik fatal. Das sehen wir ja auch an den USA gerade, was da passiert, wenn man das tut. Und ich denke, als Gesellschaft sollte es es für uns alle wichtig sein, dass gerade die Politik sich an Fakten und Tatsachen hält. Und natürlich soll sie Meinungen nicht außer Acht lassen oder auch Meinungsströmungen, gar keine Frage. Aber ich glaube, dass es hier wichtig ist, auch von Seiten der Politik ganz klar zu sagen, die Homöopathie ist eine Scheintherapie. Wer die anwenden möchte, das ist ja niemandem verboten und wird auch nie verboten werden, der kann das gerne für sich selbst tun, auf eigene Kasse, nicht auf Erstattung der Krankenkasse. Und vielleicht sollte man auch die Apothekenpflicht der Homöopathika kippen und die im Supermarkt verkaufen. Das wäre der gerechte Platz sozusagen. Aber ich glaube, dass das gesellschaftlich noch ein ganz langer Weg ist, das zu akzeptieren, und dann natürlich auch ein harter Weg für die Politik, das umzusetzen.
Sagt die Ärztin Nathalie Grams anlässlich des Homöopathiekongresses, der am Wochenende in Leipzig zu Ende geht. Frau Grams, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, ich danke auch.
Die Europäer wollen ihr eigenes Satellitennavigationssystem haben. Schon lange, schon seit 2003. Der Name Galileo. Es soll ein rein ziviles System sein und unterscheidet sich damit klar von den bereits bekannten Systemen wie GPS, das vom US-Verteidigungsministerium entwickelt worden ist. Eigentlich sollte Galileo nun bereits vor knapp 10 Jahren in Betrieb gehen. Doch daraus wurde nichts. Pleiten, Pech und Pannen haben das Ganze immer wieder verzögert. Im vergangenen Dezember kam dann allerdings die etwas überraschende Mitteilung, Galileo sei jetzt nutzbar. Und das, obwohl noch längst nicht alle Satelliten auf ihrer Umlaufbahn sind. Franz Engeser hat den Praxistest für uns gemacht.
Anfang des Jahres sind 2 Geräte auf dem Markt, die entsprechende Chipsätze eingebaut haben und deren Software Galileo-Signale verarbeiten kann. Das Mate 9 von Huawei sowie das Aquaris X5 Plus des europäischen Herstellers BQ. Mit Testgeräten beider Hersteller geht es los. Zusätzlich habe ich ein aktuelles Garmin-Navi dabei. Das kann noch keine Galileo-Signale empfangen und dient somit als Referenz für die Messgenauigkeit der Smartphones. Zunächst geht es ins Fichtelgebirge. Dort finden sich ideale Testbedingungen. Wanderwege durch dichten Nadelwald, schmale Wege zwischen den riesigen Granitblöcken des Nusshart und eine große Freifläche auf dem Schneeberg. Vor allem dort sollten die beiden Galileo-Geräte die Position deutlich genauer anzeigen als das GPS-Gerät. Doch meine Vorfreude wird enttäuscht. Kein einziges Mal zeigen mir die beiden Smartphones an, dass sie das Signal eines Galileo-Satelliten empfangen. Davon wenig überrascht zeigt sich Günther Romer. Er leitet am Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen den Bereich Lokalisierung und Vernetzung.
Wir haben jetzt 18 Satelliten im Orbit. Von diesen 18 Satelliten funktioniert ein Satellit nicht mehr auf dieser Frequenz, die diese Handys empfangen. Und 6 Satelliten sind noch nicht verwendbar. Sie müssen noch auf ihre Position gebracht werden, sie müssen noch eingestellt werden. Das heißt, ich habe heute nur 11 Satelliten, die ich wirklich verwenden kann.
Das sind erstmal schlechte Aussichten. So schnell will ich aber nicht aufgeben. Von der ESA bitte ich eine Übersicht, wann betriebsbereite Galileo-Satelliten über Deutschland fliegen. Wenige Tage später erhalte ich eine tabellarische Übersicht, wann ich in Deutschland mit dem Empfang von Signalen rechnen kann. Dieses Mal geht es in Nürnberg quer durch die Altstadt, bis in den Reichswald zu den alten Sandsteinbrüchen. Und tatsächlich, auf dem Mate 9 ist erstmals das blaue Symbol für den Empfang eines Galileo-Satelliten zu sehen. Das X5 lässt mich an diesem Tag im Stich. Wie sich später herausstellt, war das erste Testgerät offenbar defekt. Ein neues Exemplar von BQ empfängt schließlich ebenfalls Galileo-Signale. Das defekte Gerät bleibt für meinen Test aber ohne Konsequenzen. Mehr als 2 Satelliten empfange ich auch an diesem Tag nicht. Zu wenige, um daraus eine genaue Position bestimmen zu können, wie auch eine Auswertung der aufgezeichneten Strecken zeigt. Alle 3 Geräte zeigen die Position stets nur innerhalb der schon von GPS und dem russischen GLONASS bekannten Toleranzen an. Und zumindest für diejenigen, die mit kleinen Geräten für den Privatgebrauch unterwegs sind, wird sich daran auch in Zukunft wenig ändern. Denn Handgeräte können nur eine der 3 von Galileo-Satelliten ausgehenden Frequenzen empfangen, erklärt Günther Romer vom Fraunhofer IIS.
Ein Handy oder ein Navi im Auto, das eine Frequenz empfängt, da wird durch das zusätzliche Navigationssystem Galileo sich die Verfügbarkeit erhöhen. Das heißt, in Städten habe ich halt länger eine Satellitennavigationsposition. Die Genauigkeit wird sich für die Systeme wenig ändern. Das heißt, vielleicht zwischen 10% und 20%.
Wenn ich derzeit meine Position mit Hilfe von GPS und GLONASS unter guten Bedingungen auf 6 Meter genau bestimmen kann, werden es künftig vielleicht 4 oder 5 Meter sein. Eine genauere Positionsbestimmung erfordert dann andere Geräte, die mehr Frequenzen der Satelliten empfangen können.
Wenn ich dann bei aufwendigeren Receivern eben eine zweite Frequenz dazu bringe, komme ich in etwa in einen Meter Genauigkeit. Und Galileo bietet auch eine dritte Frequenz. Das heißt, hier sind sogar Genauigkeiten bis Dezimeter möglich. Das sind aber aufwendigere, teure Receiver, die ich dann für Maschinensteuerung oder vielleicht für autonomes Fahren verwenden werde.
Der offizielle Start von Galileo im vergangenen Dezember war wohl doch eher ein politisches Signal als ein wirklicher Startschuss mit echtem Wert für private Nutzer. Und sollten die Vereinigten Staaten und Russland ihre Navigationssysteme nicht in den nächsten Jahren abschalten, gibt es keinen Grund, sich nur wegen Galileo ein neues Navi zuzulegen. Ich bleibe vorerst bei meinem inzwischen 10 Jahre alten Gerät. Dem kann ich derzeit genauso gut vertrauen wie einem modernen Smartphone.
Das europäische Satellitennavigationssystem Galileo. Franz Engeser hat es für uns getestet. Sie hören Bayern 2, es ist 18.21 Uhr.
Wissenschaft schnell erzählt.
Das macht heute Johannes Rostäuscher und wir starten mit einer Meldung vom Amazonas, leider keiner guten.
Was bei uns fast niemand weiß, momentan werden am Amazonas fast 600 Staudämme geplant oder gerade so schon gebaut. Und diese Dämme haben vor allem in der Masse nach aktueller Forschermeinung verheerende Folgen für die Ökosysteme, die auch nicht umkehrbar sind.
Wobei ja die Wasserkraft schon lange ein Umwelt-, sprich ein Imageproblem hat. Das ist ja nicht wirklich neu, oder?
Das ist nicht richtig neu, aber beim Amazonas ist es nochmal besonders. Der fließt sehr langsam, der hat sehr wenig Gefälle und dass man überhaupt Energie rausholt aus dem Amazonaswasser, muss man sehr viel Wasser aufstauen. Die Staudämme werden riesig und die Stauseen. Für ein noch relativ kleines Flusskraftwerk, sagen die Wissenschaftler, braucht man 4000 Quadratkilometer Stausee. Das ist 1000-mal so viel wie zum Beispiel für den Silbensteinspeicher.
Das heißt, das sind riesige Flächen und unter denen säuft dann alles ab?
Der Wald wird dauerhaft überschwemmt, der Wald stirbt ab, setzt Treibhausgase frei und es gibt ein großes Artensterben, weil die Arten einfach bei diesen großen Flächen nicht einfach wohin anders ausweichen können. Und unterhalb gibt es dann ein ähnliches Problem.
Das heißt dann nach dem Staudamm?
Nach dem Staudamm, also flussabwärts, der Amazonas führt sehr viel Sediment mit sich. Und das macht die Flussufer fruchtbar, ist auch für die Nahrungskette und die ganze Ökologie sehr wichtig. Aber die Staudämme bremsen eben diesen Sedimentfluss aus. Und das ist den Staaten flussabwärts überhaupt nicht bewusst, sagen die Wissenschaftler, was ein Damm vielleicht 1000 Kilometer flussaufwärts für sie für Folgen hat.
Also enorme Probleme.
Wir wechseln in die Medizin, genauer in die Chirurgie. Komplizierte Knochenbrüche bei uns werden ja oft mit Platten, zum Beispiel aus Titanstahl, zusammengeschraubt. Hält den Knochen, bis er zusammengewachsen ist, dann kommt es wieder raus.
Warum eigentlich? Man könnte ja sagen, kann drin bleiben.
Stört manchmal den Patienten, stört manchmal das Gelenk, schwächt auch auf längere Frist den Knochen. Also holt man es wieder raus.
Und das bedeutet dann eine zweite
weitere
OP.
Operation. Und deshalb gibt es seit längerem Versuche, den Stahl zu ersetzen mit Material, das nicht raus muss, weil es eben abbaubar ist. Es gibt einen australischen Forscher, der ersetzt den Stahl aus Kunststoff, der biologisch abbaubar ist und zum Beispiel für 3D-Drucker als Werkstoff verwendet wird.
Also Drucker, mit dem man inzwischen ja scheinbar fast alles machen kann.
Und vielleicht auch bald Knochen heilen. Das Problem bisher ist, dieses Material ist zu weich. Und ausgerechnet mit Seide von Seidenraupen hat der Forscher jetzt da mehr fest reingekriegt. Er sagt, wenn man das im richtigen Maß zumischt, dann werden die so hart wie Knochen und sind eben abbaubar. Aber noch im Forschungsstadium, aber das Tolle, eines Tages vielleicht maßgeschneidert aus dem 3D-Drucker. Und nochmal ein krasser Themenwechsel zur Walnuss. Walnüsse enthalten die berühmten mehrfach ungesättigten Fettsäuren.
Die ja so wunderbar gesund sind angeblich, ne?
Und, das hat man jetzt rausgefunden, auch noch den Appetit senken. Das heißt, sie senken den Spiegel des Hungerhormons Ghrelin und erhöhen gleichzeitig den Spiegel des sattmachenden Hormons Peptid-Doppel-Y.
Das heißt, sie sind noch gesünder als gedacht. Ein klares Plädoyer für Walnuss, Lachs und Avocado. Vielen Dank, Johannes Rostäuscher war das mit den Wissenschaftsmeldungen hier auf Bayern 2. Er heißt Cédric Villani, passt modetechnisch eher ins vorvergangene Jahrhundert und ist ein Politikneuling auf dem Weg in Richtung französische Nationalversammlung. Frankreichs Präsident Macron hat ihn nämlich als Kandidaten für seine Partei Hommage aufgestellt. Und das sicher nicht, weil Villani auffällige Tücher und kuriose Broschen trägt. Villani ist von Beruf Mathematiker, und zwar einer der berühmtesten Frankreichs, Träger der Fields-Medaille, eine der höchsten Auszeichnungen, die man auf dem Gebiet der Mathematik überhaupt erhalten kann. Und in seiner Heimat eine Art Popstar. Barbara Kostolnik stellt ihn vor.
Als erstes fällt natürlich diese Spinne auf. Cédric Villani, preisgekrönter Mathematiker, trägt an seinem Jackett immer eine große, schillernde Spinnenbrosche. Genial und schräg. Woher kommt diese Schrulle? Das sage ich Ihnen nicht. Aber irgendwann habe ich beschlossen, diese Spinnenbroschen zu tragen. Das ist überaus wirksam, wenn man mit Leuten in Kontakt treten will. Cédric Villani grinst ein bisschen. Seine langen, dunklen Haare fallen ihm ins Gesicht. Er sieht aus wie ein Edelmann aus längst vergangenen Zeiten. Und ist doch überaus an der Aktualität interessiert. Daher engagiert er sich auch für En Marche.
En Marche est un parti qui ne ressemble à aucun autre.
En Marche ist eine einzigartige Partei, die mich direkt anspricht, wegen ihrer Prinzipien. Europa steht im Zentrum dieser Partei. Sie ist pragmatisch, setzt auf Fortschritt, auf Kompetenzen der Zivilgesellschaft. Sehr viele der künftigen Abgeordneten von En Marche werden aus jener Zivilgesellschaft stammen. Wo sieht sich der Mathematiker Villani in diesem Kreis? Als Forscher bin ich sehr kompetent in Fragen der Wissenschaft. Andere Kollegen kennen sich mit der Medizin aus. So kommt es, dass wir in fast allen Bereichen als Politiker Experten haben werden, die eine genaue Kenntnis der Probleme haben. Keine aus zweiter Hand, sondern eine direkte Kenntnis. Der 43-jährige Villani leitet das Institut Henri Poincaré in Paris, das zentrale französische Institut für Mathematik und Physik. In seinem Büro steht eine Büste des Namensgebers Henri Poincaré, eines bedeutenden französischen Mathematikers. Er ist einer von Villanis Helden. Ist das nicht komisch, jetzt plötzlich statt in mathematische Analysen in Lokalpolitik einzutauchen? Ich war Forscher, Lehrer, bin seit 8 Jahren Direktor dieses Instituts. Und als Direktor habe ich ständig mit unterschiedlichsten Leuten und Problemen zu tun. Es geht um Finanzierung, um Stellen, um Politik. Viele Fragen, die wir hier diskutieren, sind in der Politik ähnlich. Was anders ist? Villani unterbricht sich. Das Plakat mit seinem Konterfei, das an die Wand geklebt war, saust nach unten. Kein böses Omen. Die Aussichten für den Sonntag sind exzellent. In seinem Wahlkreis in der Essonne im Süden von Paris hat Villani 47,5% der Stimmen bekommen. Wie hat es den Mathematiker überhaupt zu En Marche verschlagen? Ich habe Emmanuel Macron vor 4 Jahren bereits getroffen und wusste sofort, dieser Mann weiß, was er will. Er kann uns alle zusammenbringen. Dazu seine Idee, Europa nach vorne zu bringen, statt es zu verstecken, das hat mich sofort angezogen. Auch bei dem nüchternen Mathematiker hat das Verführungspotenzial des jungen Präsidenten also gewirkt. Villani aber weiß auch, dass sich Macron, seine Regierung und seine Bewegung keine Fehler leisten dürfen. Ich bin Optimist, aber wir alle wissen, dass wir zum Erfolg verdammt sind. Wenn nicht, Villani wischt mit der Hand durch die Luft. Natürlich ist die künftige Zusammensetzung der Assemblée eine Gleichung mit vielen Unbekannten, aber Villani meint zu bemerken, dass sich etwas tut im Land. Es ändert sich viel, vor allem die Stimmung ist ganz anders als noch vor 2 Monaten. Man merkt, Villani ist zu 100% von seinem Präsidenten überzeugt. Er will einfach an Macron und dessen Neuanfang glauben. Hat er vielleicht Zahlenmodelle, die einen Erfolg belegen? Man muss nicht meinen, dass die Mathematiker alles kalkulieren oder vorausberechnen. Er wird jetzt erst einmal versuchen, seinen Teil zum Erfolg beizutragen.
Ein Mathematiker, der in die Nationalversammlung marschieren will. Barbara Kostolnik war das über den französischen Politikneuling Cédric Villani. Und das war's für heute in IQ. Im Studio war Martin Schramm.